Erstmal guten Morgen. Vielen Dank, dass ich heute wieder mal bei euch sein darf. Als ich mich für dieses Thema Sieg oder Niederlage entschieden habe, war ich keineswegs so modern an die Olympiade zu denken. Erst in dieser Woche dachte ich, oh, das passt ja. Aber aus einem ganz anderen Zusammenhang heraus war ich auf diesen Text und auf dieses Thema gestoßen. Ich bin ja selber immer wieder in der Situation, in meinem Glaubensleben zu kämpfen, mich bewähren zu müssen, Niederlage zu erleben und Sieg erleben zu wollen. Ich lese jetzt den Text und ihr könnt ihn mitlesen hier an der Folie. Ich habe ihn ein bisschen farblich gestaltet, um, das hat mir selber geholfen, den Text ein bisschen zu analysieren. Jakobus 1, Vers 2 und 12. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, natürlich auch die Schwestern, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Glückselig derjenige, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Es geht also nicht nur um Sieg und Niederlage, sondern um die Versuchung, um die Schwierigkeiten und die Probleme. Und es geht um Menschen, die den Herrn lieb haben, also um uns als Kinder Gottes. Nicht ganz pauschal um jeden Menschen in dieser Welt, sondern denen, die den Herrn lieb haben, die sich diesem Kampf stellen. Wie können sie das erleben, was dieser Text sagt? Nächste Folie bitte. Sie sollen glücklich sein. Sie können glücklich sein. Glücklich können die sein, die den Herrn lieb haben. Stimmt das? Als Kind habe ich das Lied gerne gesungen. In unserer Gemeinde wurde das meistens bei den Sonntagsschulausflügen gesungen, bei den Gemeindefesten. Lasst die Herzen immer fröhlich. Und dann kommt der Refrain, alle Tage Sonnenschein. Stimmt das? Nein. Kommt hier von ganzem Herzen. Und das kann ich auch nur bestätigen. Es ist eine Gefahr, wenn wir so für die Nachfolge Jesu werben. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du keine Probleme mehr. Der wird die ja alle lösen für dich. Und dann kommt jemand zum Glauben an Jesus und dann kommen ganz gewiss die Probleme. Und dann kommen die Zweifel. War meine Bekehrung echt? Ich bin ja gar nicht so glücklich, wie alle immer sagen. Bin ich ein wirklicher Christ? Gibt es Gott überhaupt? War es richtig, mich auf diesen Weg der Nachfolge zu begeben? Das ist ja mehr Problem als sonst was. Jesus hat den Menschen immer klaren Wein eingeschenkt. Er hat nicht mit falschen Verheißungen, Versprechungen geworben für die Nachfolge, sondern hat sehr deutlich gesagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann nimm dein Kreuz auf dich. Sehr deutlich gesagt, die Füchse haben Gruben, aber der Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er hat den Menschen nie etwas vorgemacht, was nicht wirklich der Tatsache entspricht. Und es ist gut, wenn wir das wissen. Wenn wir wissen, worauf wir uns einlassen. Gott hat es nicht nötig, dass wir mit falschen Werbeslogans für ihn Werbe machen, so wie es heute üblich ist. Es ist ja sogar auffällig, dass in Ländern, wo Verfolgung ist, viel mehr Menschen zum Glauben kommen, als bei uns, wo es uns so gut geht. Warum eigentlich? Wie kommt es? Wie kommt es, dass gerade das Paradoxe, die Menschen leiden für Jesus und haben eine solche Ausstrahlung, dass andere sagen, das will ich auch haben. Keine falsche Werbung. Die Probleme kommen bestimmt. Ich möchte heute in zwei Teilen meine Predigt aufteilen. Zuerst werde ich etwas auf diesen Jakobustext eingehen, um ihn dann nochmal deutlich zu machen anhand einer biblischen Geschichte. Ich war mein Leben lang Kindermissionarin. Ich liebe die Geschichten der Bibel. Und ich liebe es, diese mehr abstrakten, theoretischen Wahrheiten anhand der Geschichten, die Gott uns gegeben hat in der Bibel und in der Geschichte des Volkes Israels, noch einmal deutlich zu machen. Zuerst der Vers, nächste Folie bitte. Da haben wir es also. Die Freude, das Glücksgefühl der Kinder Gottes ist überschattet durch Probleme, durch Schwierigkeiten, ist an den Rand gedrängt. Wie kann das jetzt noch funktionieren, dass wir wirklich, dass sich dieses Bibelwort realisiert? Wir können uns glücklich preisen, wenn wir Versuchungen haben, wenn wir Schwierigkeiten haben. Der Jakobustext sagt es uns. Nächste Folie bitte. Denn Gott hat mit all diesen Schwierigkeiten ein Ziel. Da spricht er von Bewährung des Glaubens. Wir erleben die Glaubensprüfungen, die Anfechtungen, die Probleme, damit unsere Muskeln gestärkt werden. Und das wissen wir von den Sportlern. Wenn die ein ganzes Jahr lang im Bett liegen, um sich auszuruhen für dieses große Sportereignis, dann werden die nichts leisten. Ich hatte selber einen Bandscheibenvorfall, hat lange gelegen. Und als ich dann wieder aufstehen durfte, da hingen meine Muskeln wie so Lappen an den Unterschenkeln runter. Da war nichts mehr. Ich hatte viel zu lange gelegen. Wenn unsere Muskeln nicht betätigt werden, dann verkümmern die. Dann ist da nur noch Lappen, aber keine Kraft. Wenn unser Glaube nicht herausgefordert wird, nicht trainiert wird durch ganz konkrete Glaubenserfahrungen, durch ganz konkrete Probleme, an denen sich unser Glaube bewähren muss, dann wird er schwach. Und Gott weiß das. Und deshalb mutet er uns Dinge zu, die wir uns nicht selber ausgesucht hätten, denen wir gerne ausgewichen wären. Aber im Nachhinein wissen wir meistens, ja, Gott hat diese Schwierigkeit in meinem Leben gebraucht und benutzt, um meine Glaubensmuskeln zu stärken. Bewährung des Glaubens, Ausharren, dass wir standhaft bleiben, dass wir nicht sofort wieder aufgeben wollen und sagen, hat ja doch keinen Zweck. Ich und Christ, ich bin ja gleich bei der ersten Versuchung gescheitert. Dass wir hinfallen, ist völlig normal. Aber wenn wir liegen bleiben, das ist dumm. Wieder aufstehen, das können wir lernen, wenn wir diesen Weg mit Jesus zu Ende gehen. Und auf diesem Schulungsweg Gottes, sich bewähren, standhaft bleiben, ausharren, durchhalten, da werden wir dann auch dieses Ziel Gottes mit uns erreichen, dass wir zu allerletzt den Siegeskranz erlangen, so wie bei der Olympiade, dass wir auf dem Treppchen des Reiches Gottes stehen, über Teufel, Tod und Sünde Sieg erleben, weil Gott mit uns diese Schritte gegangen ist. Nächste Folie bitte. Gott hat sein Ziel mit uns, aber der Teufel auch. Das steht jetzt so nicht in dem Text. Das ist meine Lebenserfahrung. Und das sagt auch gleich nochmal die Geschichte aus dem Alten Testament. Der Teufel will genau das Gegenteil. Da, wo Gott will, dass wir Glaubenserfahrungen machen, dass unsere Muskeln gestärkt werden im Glauben, da will der Teufel, dass wir sagen, hat ja doch keinen Zweck. Ich schaffe es nicht. Ich komme mit dieser Sünde nicht klar. Ich kann es einfach nicht. Ich hatte mir so vorgenommen, nicht mehr negativ zu reden, nie immer die Wahrheit zu sagen oder was immer oder morgens die stille Zeit rechtzeitig zu machen und nicht bis zur letzten Minute zu schlafen, was immer wir uns so vorgenommen haben. Und wir merken, wir schaffen es nicht. Und dann freut sich der Teufel, reibt sich die Hände und sagt, habe ich dir doch gleich gesagt, du schaffst es sowieso nicht. Es lohnt gar nicht, sich anzustrengen. Es lohnt gar nicht, wieder aufzustehen. Gib's auf, du kannst es nicht. Du bist kein guter Christ. Das sind die Ziele des Teufels. Zweifel an uns selber, Zweifel an der Echtheit unserer Errettung, Zweifel an Gott, ob er wirklich hält, was er versprochen hat. Und dann Resignation. Hat keinen Zweck. Umkehren in das alte Leben. Sich selbst und den Glauben womöglich aufgeben. Und das ist dann letztendlich die Niederlage. Und zu Ende gedacht, wenn wir von dem Weg bewusst weggehen und sagen, es hat keinen Zweck, uns lossagen von dem Weg der Nachfolge, dann weiß ich nicht, ob wir wirklich am Ziel ankommen. Die Bibel sagt, Jesus sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Aber ich glaube nicht, dass das so ein Ruhekissen ist, wo man sagen kann, ich kann machen, was ich will, ich komme ja doch am Ziel an. Dazu gibt es genug andere Stellen, die uns sagen, wer durchhält bis ans Ende, wer überwindet bis ans Ende, der wird gerettet werden. Der Teufel will genau das Gegenteil von dem, was Gott mit uns vorhat. Nächstes Bild bitte. Da habe ich nochmal so ein bisschen die Gegenüberstellung, wo immer das Gegenteil. Gott will das eine, der Teufel will das andere. Und es kommt darauf an, wem geben wir den Zuschlag? Natürlich haben wir uns für Gott entschieden, für die Nachfolge entschieden. Einmal bei unserer Bekehrung. Aber in den konkreten Situationen sind wir herausgefordert, uns immer wieder neu zu entscheiden, wem leihe ich mein Ohr? Wer gewinnt Macht über mich? Wer hat das Sagen hier? Wer ist jetzt in dieser Situation wirklich der Herr über meine Gedanken, meine Gefühle, meine Entscheidungen? Nächstes Bild. Nächstes Bild. Nochmal weiter. Jetzt komme ich zu der alttestamentlichen Geschichte, an der ich das deutlich machen möchte, und zwar die Errettung des Volkes Israel aus der Sklaverei. Da hatten sie es endlich geschafft. Pharao hat sie ziehen lassen. Die Ägypter haben sogar gesagt, geht, macht, dass er wegkommt. Denn die Plagen hatten so Überhand genommen, hatten ja das Leben ihrer ältesten Kinder gekostet, der ältesten Tiere und alles. Sie hatten so viel durchgemacht. Gott hatte sich so sehr als der Sieger erwiesen, dass sie zu guter Letzt nicht nur freiwillig das Volk haben gehen lassen, sondern sogar noch Gold und Silber und alle möglichen Geschenke hinterhergeschmissen haben. Jetzt waren sie auf dem Weg in die Freiheit, auf dem Weg in das Land, das Gott ihnen zugesagt hatte. Und da steht da, und Gott führte sie einen Umweg. Warum? Weil er Angst hatte? Nein, nicht weil er Angst hatte, weil er wusste, das Volk wird bei jeder ersten Schwierigkeit zurückgehen wollen. sich erinnern an, denken, bei Pharao war es alles viel besser. Er kannte die Schwächen seines Volkes. Und deshalb führte er sie einen Umweg. Ich dachte so, als ich das las, wie gut, dass sie es nicht gewusst haben. Hätten sie gemerkt, dann hätten sie alles besser gewusst. Mose, Mose, das geht so nicht. Wir gehen ja hier einen riesen Umweg. Es geht ja viel kürzer. Du willst uns doch nicht 40 Jahre hier durch die Hitze führen. Sie haben es nicht gewusst. Das war gut so. Aber Gott hat es gewusst. Gott hat die Schwächen seines Volkes gekannt und sie deshalb so geführt. Gott kennt unsere Schwächen. Kennen wir sie auch? Eine meiner Schwächen ist mein Internet. Da gucke ich hier mal was nach. Also ich arbeite auch sehr viel mit Internet und mache Übersetzungsarbeiten. Aber dann irgendwelche Einkäufe, irgendwas, die neuesten Nachrichten, was ist denn jetzt los in der Türkei und so weiter. Ständig meine ich, ich muss mal nachgucken. Oder habe ich neue Mails gekriegt? Ich habe in den letzten Tagen einige Urlaubstage gemacht. Ich bin zwar Rentnerin, aber auch ich muss Urlaub machen. Und ich habe sehr viel für diesen Urlaub gebetet, weil ich weiß, es gelingt sehr schwer. Und einen Tag vor dem Urlaub ging mein Computer kaputt. Das kann doch nicht angehen. Wie soll ich denn die Predigt für heute vorbereiten? Ohne Computer, das geht doch gar nicht. Und die ganzen Übersetzungsarbeiten und dies und das, das geht überhaupt nicht. Ich bekam diesen Computer geschenkt. Ich konnte also meine Predigt vorbereiten, führte meinen Stick ein. Ich habe in meiner Wohnung keinen Telefonanschluss, sondern nur einen Mobilstick. Klappte nicht. Der Stick war, ist nämlich ein Licht im Osten, Stick und ist Kennwort geschützt. Und den Mann, der mir das Kennwort sagen konnte, erreichte ich nicht. Ich habe zwei Tage mich bemüht, ins Internet zu kommen. Klappte alles nicht. Bis ich begriffen habe, Gott will es so. Ich habe doch gebetet für diesen Urlaub. Gott kannte meine Schwächen besser als ich. Es ging auf einmal auch ohne Internet. Wunderbar sogar. Ich habe herrlichen Urlaub gehabt. Gott wusste meine Schwäche. Gott führt uns Umwege. Als ich mich vorbereitete, fielen mir auf Anhieb sehr viele Umwege ein. Ich erzähle nur einen. Ich war ja 10 Jahre in Russland und habe viel Schulungen gemacht, auch in externen Gebieten, und war dann mit einer Praktikantin, einer unserer russischen Studentinnen, unterwegs nach Kasachstan. Auf dem Hinweg mit dem Zug, weil wir in 48 Stunden Zugfahrt in den Ural, dort haben wir eine Schulung bei einer ehemaligen Mitarbeiterin in deren Gemeinde gemacht, ehemaligen Studentin. Dann nochmal mit dem Nachtzug nach Kasachstan, dort waren wir eine Woche, und dann mit dem Flugzeug zurück nach Moskau und dann nochmal im Nachtzug nach Petersburg, dachten wir. In Moskau, im Flughafen, wurde ich erstmalig auf dieser Reise nach meinem Pass gefragt, denn im Zug gab es damals noch keine Grenzkontrollen. Das war noch so halb Sowjetunion. Pass, Pass. Ich hatte ihn nicht. Der lag zu Hause in der Schublade. Bis heute mir unverständlich, wie das passieren konnte, aber es war so. Bei jedem Marktbesuch hatte ich den Pass bei mir, musste ich. Jetzt war er nicht da. Was passierte? Sie brachten mich zurück zum Flugzeug. Ich sagte, Sie wollen mich doch da nicht wieder zurückschicken nach Kasachstan. Das machen die Deutschen auch, wenn die Russen nicht ihre Dokumente haben. Also wieder 3 Stunden Flugreise. Und wieder 3 Tage Rückfahrt nach Petersburg im Zug. Meine Mitarbeiterin war stocksauer auf mich, denn sie hatte ja ihre Dokumente. Warum muss ich hier mitfahren? Ich sage, weiß ich nicht. Die haben mich nicht gefragt, aber ich bin froh, dass du da bist. Ja, und irgendwann haben wir uns auch wieder versöhnt und haben dann wieder wie auf der Hinfahrt in unserem Zugabteil, in einem Viererabteil gesessen und gebetet, Bibel gelesen. Es war wieder, die Atmosphäre war wieder in Ordnung. Auf einmal fing die Mitreisende in unserem Abteil an zu weinen. Warum? Was ist los? Und dann erzählte sie, meine Mutter hat auch mit mir gebetet und mit mir Bibel gelesen. Aber das ist schon lange her. Und seitdem habe ich nie wieder gebetet. Wie gesagt, wir waren 3 Tage unterwegs, genug Zeit, dieser Frau das Evangelium zu erklären, mit ihr zu beten. Natascha, meine Mitarbeiterin, schenkte ihr ihre russische Bibel, bevor sie dann ausstieg. Jetzt wussten wir, wozu Gott uns diesen Umweg geführt hat. Ich war ihn selber schuld. Sogar so gnädig ist Gott, dass er auch unsere Fehler und unsere Dummheiten gebrauchen kann, um Gutes daraus werden zu lassen, um es zum Segen zu gebrauchen. Sicher fallen euch auch ganz viele Umwege im Leben ein. Vielleicht nicht sind alle so markant, und doch gibt es viele, wenn wir mal die Augen dafür offen machen, viele Beispiele, wie Gott unsere Probleme, unsere Umwege im Leben nutzt zum Guten. Es gibt dieses Wort, ich weiß nicht, wer es geprägt hat, Gott schreibt auf krummen Wegen gerade. So ist es, aber das ist keine Automatik. Das ist dann, wenn wir unser Leben immer wieder neu in seine Hand legen. Nächstes Bild. Nee, Entschuldigung. Ja, auch der Teufel kennt unsere Schwachstellen. Ich verstehe nicht viel vom Sport und schon gar nicht vom Fußball. Aber so viel weiß ich. Unsere Fußballprofis, die trainieren viel auf dem Sportplatz, auf dem Fußballplatz. Aber ich weiß nicht, ob es nicht genauso viel Zeit ist, die sie vor dem Bildschirm zubringen. Warum? Kann mir das jemand sagen? Sie analysieren ihre eigenen Schwächen, um daraus zu lernen, um nicht immer wieder dieselben Schwächen zu praktizieren und natürlich die Schwächen des Gegners, um diese zu nutzen. So wie der Teufel unsere Schwächen nutzt, so nutzen auch Fußballer die Schwächen des jeweiligen Gegners. Es ist so wichtig, dass wir unsere Schwächen kennen, damit umgehen lernen. Und für mich ist es oft eine Hilfe, auch mit anderen, mit einer Schwester darüber zu sprechen, einer Glaubensschwester zu sagen, das ist meine Schwäche. Ich komme damit nicht klar. Schon indem ich das ausspreche, ist der halbe Sieg schon gewonnen. Ganz abgesehen davon natürlich, dass wir mit unserem Herrn darüber sprechen und ihn bitten. Aber er tut es auch. Er arbeitet mit unseren Schwächen, damit wir daran stark werden. Nächstes Bild. Auf diesem Umweg, den sie da machen, spricht Gott immer wieder mit Mose. Und er sagt ihm, das habe ich vor. Der Pharao wird hinter euch herjagen und ich will mich daran verherrlichen. Welch eine Gnade, dass Mose vorbereitet wird. Auch Jesus hat seine Jünger vorbereitet. Er hat ihnen vorher gesagt, welchen Weg des Leidens er gehen würde. Er hat ihnen auch gesagt, dass er von ihnen gehen würde. Und wozu er leiden muss, wozu er von den Jüngern weggeht, ich werde hingehen, euch Wohnungen bereiten. Er hat ihnen das Ziel gesagt. Er hat ihnen auch gesagt, dass sie Angst haben werden in der Welt. Welch eine Gnade, dass Gott den Mose vorbereitet. Gott hat auch mir gesagt, ich habe ja 3 und 4 Jahre meine Eltern gepflegt. Und irgendwann sagte Gott mir auf einem Spaziergang, ich kann nicht erklären, wie er es sagte, aber es war ganz tief in meinem Herzen eine Gewissheit. Ich will deine Eltern zu mir nehmen, damit du wieder frei bist zum Dienst. Ich hing sehr an meinen Eltern. Und die Pflege hat mir ganz viel bedeutet. Es war eine ganz tiefe Zeit der Gemeinschaft mit den Eltern noch einmal. Und ich war vorbereitet. Als es soweit war, kurze Zeit später starb meine Mutter. Ich stand an ihrem Totenbett und wusste, Gott hat mir es vorher gesagt. Und er hat mir auch gesagt, warum. Und als sie dann im Himmel waren, wusste ich, jetzt geht es nicht darum, in Rente zu gehen, die Hände in den Schoß zu legen, sondern Gott hat mich frei gemacht zum Dienst. Er bereitet uns vor, nicht immer, aber oft. Und sagt uns, wozu. Und das ist so hilfreich, wenn wir dann wissen, das macht alles einen Sinn. Aber auch dann, wenn er es uns nicht gesagt hat, dürfen wir wissen, es macht alles einen Sinn bei Gott. Und es kommt darauf an, diesem Sinn zu folgen und Gott zu erlauben, dieses Ziel bei uns zu verwirklichen. Nächstes Bild. Ich will den Pharao hinter euch her schicken und will mich daran verherrlichen, an den Ägyptern verherrlichen. Er will sich verherrlichen, natürlich durch seinen Machterweis. Ich erinnere an die Geschichte des Blindgeborenen, wo die Jünger fragen, wer hat hier gesündigt, er oder seine Eltern? Und Jesus sagt, weder noch, sondern damit Gott sich an ihm verherrlicht. Wunder, die er tut, um seine Macht zu zeigen, damit alle Welt erkennt, dass Jesus Christus der Herr ist. Er verherrlicht sich auch oft durch seine Kinder, durch die Art, wie wir mit den Problemen umgehen. Ich will mich verherrlichen an Pharao. Aber der Pharao hat ja auch sein Ziel, so wie der Teufel sein Ziel hat. Ich will sie zurückholen. Was haben wir gemacht? Wir haben sie entlassen. Wer macht jetzt unsere Sklavenarbeit? Das geht doch nicht. Wir werden hinter ihnen herjagen. Pharao hat auch sein Ziel. Der Teufel hat auch sein Ziel. Auch er will uns zurückgewinnen in seinen Herrschaftsbereich, in seinen Machtbereich. Und es scheint ihm zu gelingen. Denn das Volk Israel sagt selbst zu Mose, was haben wir gemacht? Lass uns zurückgehen. Da ging es uns besser. Hast du uns hierher geführt, damit wir hier umkommen? Ein ganz großer Trick des Teufels ist die Uneinigkeit unter den Kindern Gottes. Sie treten auf gegen Mose. Wir wollen nicht mehr. Lass uns zurückgehen. Damit, und das ist das, was ich am Jakobusbrief an dem Text schon deutlich gemacht habe, der Teufel will uns zurückholen in seine Sklaverei. Er will, dass wir mutlos werden, dass wir Zweifel haben an Gottes Weg, Zweifel an uns selber und aufgeben. Gott will unseren Glauben stärken. Nächstes Bild. Ich werde mich jetzt kurz fassen. Mose sagt, seht zu, Gott selbst wird für euch kämpfen. Ihr braucht euch nicht aufzuregen. Fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn. Und dann die Geschichte weiter, dass Mose zu Gott schreit und Gott, da steht da gar nicht, dass er zu Gott schreit, sondern da steht, Gott fragt den Mose, was schreist du zu mir? Nimm deinen Stab. Dieser Stab, der hatte ja schon Geschichte. Den hat Gott ihm bei der Berufung gegeben, damit es für Mose zur Gewissheit wird, ja, ich bin von Gott zu diesem Dienst berufen. Der Stab hat eine Rolle gespielt in der Diskussion mit Pharao und er spielt auch später nochmal eine Rolle. Ich habe mich gewundert, denn ich weiß, dass die Gegenstände im Glauben eine Gefahr sind. Das habe ich ganz deutlich in Russland gemerkt, wie viel Atheismus und Okkultismus dort im Land herrscht. Und das macht sich meistens an irgendwelchen Gegenständen fest. Wenn der Glaube an einen Gegenstand wichtiger wird als der Glaube an Gott selbst, das wird gefährlich. Dieser Stab in sich hatte keine Kraft. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Der Glaube an einen Gegenstand darf nicht wichtiger werden, sondern darf überhaupt nicht sein. So muss ich sagen. Der Glaube an einen Gegenstand ist gefährlich. Gott gibt uns sichtbare Zeichen. Er hat dem Mose diesen Stab gegeben. Er hat uns das Kreuz gegeben. Aber ich muss euch sagen, das Kreuz ist Holz, mehr nicht. Es ist Holz. Wenn wir an das Kreuz glauben, wir können es uns um den Hals hängen, an die Wand hängen, hier an die Wand, es ist ein Bekenntnis, dass das Kreuz Jesu das Zentrum meines Glaubens ist. Es ist ein Symbol. Aber das Kreuz an sich hat keine Bedeutung. Also das Holzstück hat keine Bedeutung. Der Stab in der Hand des Mose hat keine Bedeutung. Nur wenn Gott sagt, nimm den Stab. Das Gleiche ist das Taufwasser. Es ist etwas Konkretes. Ein Symbol dafür, dass unsere Sünden abgewaschen sind. Aber das Wasser an sich hat keine Bedeutung, sondern die Reinigung durch das Blut Jesu. Brot und Wein, konkrete Zeichen. Dahinter steht die Erlösungstat Jesu, sein Sterben für uns am Kreuz. Aber wir glauben nicht an das Brot, nicht an den Wein, sondern an das, woran uns diese Zeichen erinnern. So hat auch Mose von sich aus, wenn er von sich aus diesen Stab verwendete, dann hat Gott ihn getadelt. Er hat gedacht, wenn ich zweimal drauf haue, später im Verlauf der Geschichte, dann ist das besser als einmal. Und Gott hat gesagt, ich habe dir gesagt, einmal draufschlagen. Dass der Stab an sich hat keine Bedeutung, sondern nur der Gehorsam gegen Gott, der ihm diesen Stab in die Hand gegeben hat. Es ging um den Glaubensgehorsam. Und dann ging es weiter. Dann sehen die Israeliten, ja, was ist das für ein Gott? Sogar das Meer gehorcht ihm, so sagen es auch ja später die Jünger. Und so erleben sie, Gott hat alle Kraft der Welt. Diesem Gott können wir vertrauen. Das war das Ziel. Nicht die Entmutigung, wie Teufel es will, sondern dieses Erleben, Gott hat alle Kraft. Gott hat die Welt in der Hand. Ihm können wir uns anvertrauen. Oder das andere Ziel, wo ich nächstes Bild, nochmal zurück, Entschuldigung. Sie fürchten Gott, sie glauben an ihn. Gehen wir weiter. Das nächste Ziel am Ende der Geschichte ist Pharao besiegt und sie loben Gott. Wir haben unseren Lobpreis eben praktiziert und das ist gut, dass das zu jedem Gottesdienst dazugehört. Noch schöner ist es natürlich, wenn der Lobpreis so der Gipfel ist dessen, was wir mit Gott im Laufe der Woche erlebt haben. Wenn wir uns erinnern und sagen, dafür will ich Gott loben. Wenn die Erfahrungen, die wir mit Gott machen, zum Lobpreis führen. Ich habe mich, muss sagen, während ich mich in den letzten Wochen auf diese Predigt vorbereitet habe, bin ich ins Schleudern gekommen. Da kamen die ganzen dramatischen Dinge im Nachrichten über Terrorismus, über den Putsch in der Türkei und was da Schreckliches daraus folgte, über Amokläufe. Und ich dachte, in diese Situation hinein stehe ich jetzt vor der Gemeinde und sage, und Gott ist stärker. Und Gott kann aus allem Gutes machen. Und ich merkte, auf einmal war mein Glaube so klein und ich war fast bereit, mein Thema zu ändern, weil ich nicht den Mut hatte, in dieser schrecklichen Situation, in der wir ja leben, und bei all diesen Situationen wissen wir nicht, ob nicht auch Kinder Gottes dabei waren, kann ich das wirklich so sagen? Gott hat alles unter seiner Kontrolle, er macht das schon richtig und er wird sich verherrlichen? Ich betete darüber und Gott erinnerte mich an ein Beispiel. Vielleicht erinnert ihr euch auch an die Sache in Beslan im Kaukasus. Ist etwa 10 Jahre her, als die Tschetschenen eine Schule überfallen haben am ersten Schultag nach den Ferien und 180, glaube ich, Menschen gefangen hielten in der Sporthalle, als das neue Schuljahr eröffnet werden sollte. Kinder, Eltern, Lehrer, alle waren da und sie waren tagelang gefangen gehalten. In der Zeit pflegte ich meine Eltern und wir haben sehr intensiv dafür gebetet. Gerade weil ich 10 Jahre in Russland war, auch in der Region gewesen bin zu Schulungen, Studentinnen aus der Region kannte, es hat mich sehr bewegt. Und dann starben sie doch. Ich weiß nicht mehr, ich hätte im Internet nachgeguckt, wenn ich gekonnt hätte, wie viele Menschen gestorben sind. Es waren über 100. Es war schrecklich. Und wir dachten, Gott hat unser Gebet nicht erhört. Wir haben so gebetet, aber es ist doch schlimmer ausgegangen, als man sich vorstellen kann. Vor 2 Jahren hörte ich die Predigt unseres Missionsleiters, der Licht im Osten Mission, wo ich ja jetzt mitarbeite, der damals Pastor in dieser Region war. Und dort hat Licht im Osten auch eine Missionsstation. Und er sagte, in dieser Schule waren auch Kinder unserer Gemeinde, unseres Tropinka-Clubs. Und wir haben als Gemeinde diese ganze Schule betend umstellt. Und dann waren wir ja auch da, als die Menschen, die jetzt gerettet wurden, herauskamen. Und dann erzählten die uns folgende Geschichte. Diese Gefangenen dort, da kam auf einmal der Gedanke auf, wir wollen beten. Aber wie kann man denn beten? Das waren Muslime. Wir wollen zu dem Gott der Christen beten, sagten sie. Wie betet man denn? Und jemand wusste, hier sind die Tropinka-Kinder. Es gab auch den Tropinka-Chor und Tropinka-Club und so. Man kannte sie in der Region. Die wissen, wie man betet. Und dann haben sie die Kinder gefragt und die haben ihren Schulranzen geöffnet, Zettel rausgenommen und das Vaterunser auf Zettel geschrieben und durch die Massen gegeben. Und die Islamisten, die Terroristen schimpften und sagten, ihr sollt zu Allah beten, ihr sollt nicht zu dem Gott der Christen beten. Und die Menschen sagten doch, jetzt in der Situation haben wir nur noch die Hoffnung auf den Gott der Christen. Und sie standen in kleinen Gruppen zusammen und beteten das Vaterunser. Auch die Tropinka-Kinder sind zum Teil umgekommen in dieser schrecklichen Lage. Aber hat Gott unser Gebet erhört? Wenn in der Bibel steht, so wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden, dann bin ich gewiss, dass die vielen, die dort das Vaterunser gebetet haben, mit diesem Herzenwunsch, zum Gott der Christen zu beten, dass die gerettet sind für die Ewigkeit. Dass Gott diesen tagelangen Terror, diesen Vorgeschmack der Hölle gebraucht hat, um Menschen vor der ewigen Hölle zu erretten. Was ist denn mehr? Noch ein paar Jahre leben? Oder Errettung für die Ewigkeit, Errettung vor der ewigen Hölle und Errettung zum ewigen Leben. Und was ist für die Kinder mehr? In den letzten Stunden ihres Lebens so von Gott gebraucht zu werden, dass da vielleicht mehr als 100 Menschen Gott kennenlernen als ihren Retter. Gott hat mit allem sein Ziel. Stellen wir uns auf seine Seite. Lassen wir ihn zum Zuge kommen bei uns. Der Teufel wollte die Menschen zurückholen in die Sklaverei. Auch Gott wollte zurückholen will uns in seine Abhängigkeit holen. Wir brauchen ihn. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir brauchen Gott. Und deshalb lässt er Dinge zu, damit wir uns neu erinnern. Wir brauchen Gott, damit wir zu ihm rufen und flehen, damit wir uns in seine Abhängigkeit stellen. Ihr habt noch sicher die zwei Seiten vor Augen. Welches Ziel hat Gott mit den Schwierigkeiten meines Lebens? Welches Ziel hat der Teufel? Und oft ist es dieselbe Sache, die entweder Gott gebraucht oder der Teufel gebraucht. Es kommt ganz drauf an, wem ich Raum gebe in meinem Herzen. Achtet es vor lauter Freude, wenn Gott euch Schwierigkeiten im Alltag zumutet, denn sie dienen euch und uns zum Segen. Dankeschön.